شبم بلده لمش لای دوات چرا بیتابی میکنی بیبی حالا جای این همه درام و شک و دوام میشون بتونی ببینی جا تو بالا تو دل دمه در دایم دوری دوری نمیتونه ولی جای دوری زوری بلاک دیه ما کلی توری فازه کات داره دیورینگ نوی کاتا کار داستانه لیکو فیلیکس های سر تو سه اولو سری پیچی لای دیسه همه اونا لای کشید ببین شک تو گلو رو گگو بگو سلو بر نمیدارم وسط کن منم بگ نمی کنم نگو چرا اونم سین میزنه بدون جواب حالا دلم رو گره به دل چرا اونم شب شده دیگه میدونه دیره کچ مسیره رو میکنه میره ما چون بوسه همه خدافزی منتظره بوکش و اپولوجی
بیستشی تا حرکت تا اینه چی تا دوپامین طبیعی رو دوپا بالا بیستشی تا حرکت تا اینه چی تا دوپامین طبیعی رو دوپا بالا
Radio Lura 97.5 MHz.
Tick tock, 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 Radio Attack. Eine andere Welt ist möglich.
Hallo und willkommen zur 1052. Folge von Radio Attack. Mein Name ist Isabella und in der letzten Folge ging es ja ganz um die jährliche Attack Sommerakademie. Wie ich in der letzten Sendung schon erzählt habe, gab es bei der diesjährigen Sommerakademie der sozialen Bewegungen ein umfassendes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Am Freitag war das eine spannende Podiumsdiskussion mit 4 Gästen und zusätzlich Andreas Babler. Moderiert wurde das Podium von Theresa Kofler und Michael Ladurna. Die Diskussion ging insgesamt über 1,5 Stunden lang und in der heutigen Sendung hört ihr einige Teile der Diskussion.
Ja, es freut mich sehr, dass wir heute so ein cooles Podium hier haben und möchte kurz alle vorstellen. Einmal haben wir hier Ina Praetorius, sie ist Theologin, freie Autorin und Mitgründerin der postpatriarchalen Denkwerkstatt Wirtschaft ist Care. Dann haben wir Kevin Guyas-Cavin, er ist Ökonom am Institut de Recherche Économique et Sociale und forscht zu Macrons Reformen im Industriesektor und zu unterschiedlichen Protestbewegungen. Heraldo Sosa dos Santos, promoviert am Institut für Philosophie der Universität Panthéon-Sorbonne in Paris und forscht zum Konzept des zivilen Ungehorsams. Und Hannah Braun, sie studiert im Master Wissenschafts- und Technikforschung an der Uni Wien und ist bei uns im Vorstand und im Kampagnenteam.
Wir würden euch jetzt gleich alle bitten, von euren Erfahrungen zu berichten und den Schwung, Sprung, die Klammer nach Österreich zu machen. Und zwar lautet an dich, Kevin, vor allem die Frage, was glaubst du, können wir uns von Frankreich abschauen, besonders auch auf der Bündnisebene? Also wie wird es möglich, so breite Bündnisse zu schaffen? Du hast ja auch angesprochen, allein zwischen den Gewerkschaften ist das schon schwierig in Frankreich, scheint geklappt zu haben. Es klappt auch an anderer Stelle die Kooperation dann bis hin zur Klimagerechtigkeitsbewegung. Wie können da auch durch verschiedene gesellschaftliche Schichten hindurch mobilisiert werden und wie schafft man es eben besonders auch, ArbeiterInnen zu integrieren, die ja logischerweise einen nicht ganz so einfachen Alltag haben, um zu demonstrieren und zu streiken. Hast du da auch, um es abzuschließen, ganz konkrete Strategien für den kommenden Herbst?
Ja, das ist eine gute Frage. Genau, also was man gesehen hat in Frankreich, sind diese breite Bewegungen. Es gab die Gelbwesten, die, also man kann sagen, der Aufstand von den nicht organisierten Arbeiter von Frankreich, die auf dem Land leben und oft in sehr entindustrialisierte Regionen, aber die nicht Gewerkschaftsmitglied sind, also im Allgemeinen. Also die Rentenreform war die Mobilisierung der Gewerkschaft und das war wirklich in den Gewerkschaftshochburgen, dass die Mobilisierung relativ hoch war. Und es gibt jetzt natürlich also der Aufruhr von den Vororten in Paris. Also ihr habt schon wahrscheinlich das auch mitgekriegt. Also drei riesigen Bewegungen, die miteinander nicht sprechen. Und das ist genau das Problem. Es gibt, weil nur die Protestbewegung, die von der Gewerkschaft geführt wurde, ist von einer Organisation geführt. Also was in den Vororten passiert, hat keine Organisation dahinter, mit der es möglich ist oder es einfach ist, zu reden. Und das ist das Problem. Es fällt uns, also das Problem ist nicht, die Arbeiter oder die Angestellte zu mobilisieren. Sie mobilisieren sich schon für ihre eigene Interesse. Und das ist vielleicht zu begrenzt, zu Lohnthemen, zu Arbeitsbedingungen, aber sie mobilisieren sich. Und das Problem ist, ja, dass die anderen Schichten sich spontan, würde ich sagen, mobilisieren, ohne Organisation. Und wir brauchen, und es fällt uns, verbindende Organisationen, die diese Rolle übernehmen können. Das war früher die Rolle der Gewerkschaften in Frankreich, alle diese Kämpfe miteinander zu verknüpfen im 19. Jahrhundert. Das ist danach eine Rolle, die von Volks- oder Massenparteien übernommen wurde. All das ist verschwunden. Also die Gewerkschaften sind noch stark, aber sie sind konzentriert über ihren Kernbereich. Und die Volksparteien und Massenparteien, vor allem ja, die Sozialdemokratische Partei und die Kommunistische Partei, sind nicht verschwunden, aber ja, sind schon klein geworden. Und das ist das Problem, weil man sieht schon diese Aufruhr, in den Vororten sind in ehemalige Gemeinden oder in Gemeinden, die damals von der Kommunistischen Partei regiert wurden. Und das war die Organisation, die diese verbindende Rolle gespielt hat, alle diese Kämpfe miteinander zu verknüpfen, auch mit der Sozialistischen Partei natürlich, in anderen Regionen, und das hat verschwunden. Ich arbeite sehr oft über Österreich auch, also ich bin schon sehr bewusst, dass Kultur ist in Frankreich und in Österreich sehr unterschiedlich von gewerkschaftlichem Standpunkt, aber ich glaube, dass warum gibt es viel mehr Proteste in Frankreich als in Österreich? Das ist nicht nur eine Frage von Kultur, das ist auch eine Frage von Institutionen. Es gibt in Österreich noch starke, im europäischen Vergleich, Institutionen, also korporatistische Institutionen und so. Es ist noch möglich, was zu erreichen durch diese institutionelle Verfahren. Etwas. Das ist in Frankreich nicht mehr möglich. Es existiert einfach nicht mehr durch diese neoliberale Politik. Und das ist, was wir die organisatorische Methode, die wir in Frankreich haben, diese sehr aktivistische Methode, die die Gewerkschaften vor allem haben, kommt auch daraus, dass sie keine institutionelle Macht haben und dass sie den Rücken vor dem Wand stehen. Also das ist keine gute, also ich wünsche das nicht für Österreich, muss sagen, weil das ist immer, ja, das ist, weil wir viele Niederlagen erlebt haben, dass wir in dieser Situation sind. Für deine letzte Frage, wie kann man vielleicht mehrere Bündnisse bilden? Ich glaube, es kommt. Oh, es kommt, weil wir haben in Frankreich gerade eine Regierung, die eine sehr bonapartistische Trend hat. Macron hat keine Unterstützung in der Gesellschaft oder nur 20% der Bevölkerung, sieht man immer. Die Gewerkschaften haben eine Unterstützung von 80%, so, ja, man sieht schon. Und wir haben eine sehr autoritäre Regierung, wie gesagt. Einige Streik wurde verboten. Personal wurde requisitioniert. Demonstrationen sind verboten. Ja? Heute gibt es ein Demonstrationsverbot, ja, für 14. Juli. Und natürlich, diese grün-aktivistische Bewegungen wurde auch verboten von der Innenministerium, also von diesem Soulèvement de la Terre, wurde vor einigen Wochen verboten. Also jeder sieht, dass diese Regierung ist immer autoritärer und dass der Kampf geht nicht nur um Klima, um Löhne, um Rente, um was auch immer. Der Kampf geht um Freiheit und die Republik zu erhalten. Und ich glaube, dass wir diese Kämpfe verbinden. Natürlich gibt es nur in Frankreich, glaube ich, eine Organisation, die fähig ist, alle diese Kämpfe zu verknüpfen. Das bleibt die Gewerkschaftsorganisationen, die einzige Massenorganisationen, die noch auf dem Land existiert. Und das ist die große Frage. Wie kann man erreichen, dass die Gewerkschaften sich für andere Kämpfe interessieren? Und ich glaube, durch diesen Kampf gegen den Autoritarismus wird diese Verknüpfung stattfinden und findet gerade statt.
Ja, danke. Wir haben es jetzt schon gehört, in Frankreich ist extrem viel passiert in den letzten Monaten, sondern auch in der Schweiz hat ein riesiger Care-Streik im Juni stattgefunden. Und Ina, du hast vorhin schon gesagt, die feministischen Themen oder die feministischen Kämpfe können zum Dach werden für die Schaffung von breiten Bündnissen. Wir würden dich gerne fragen, wie könnte das konkret aussehen? Wie könnte ein Care-Streik mit Streiks in anderen Sektoren verbunden werden? Wie könnte das mit anderen Themen gemeinsam aussehen? Und siehst du da ein ganz besonders passendes Thema für den Herbst?
Also das ist interessant, dass der Schweizer Frauenstreik als Care-Streik wahrgenommen wird, schon in gewissen Kreisen. Er war kein Care-Streik, sondern er war ursprünglich, der Ausgangspunkt waren die Uhrenarbeiterinnen im Jura in der Westschweiz, also nichts mit Care, sondern der Ausgangspunkt war ganz normal gewerkschaftlich. Die Gewerkschaften haben 1991, als der erste große Frauenstreik war, auch diesen Streik unterstützt, nachdem die Uhrenarbeiterinnen das gefordert hatten. Und 1991, 14. Juni, das ist der 10. Jahrestag, an dem, also 10 Jahre vorher, wurde der Gleichstellungsartikel in die Schweizer Bundesverfassung aufgenommen. Und das Motto des ersten Frauenstreiks hieß: Wenn Frau will, steht alles still. Und das ist interessant, weil das ist ursprünglich noch an die Uhren angeknüpft. Also die Uhren stehen still, die Uhrenarbeiterinnen haben den Anfang gesetzt. Man kann es aber wunderbar verallgemeinern und das ist irgendwie der Trick an dem Ganzen. Dann stehen nicht nur die Uhren still in der Uhrenindustrie in der Westschweiz, sondern dann steht die ganze Gesellschaft still. Und tatsächlich hat diese Entwicklung dann stattgefunden. 1991 war der erste Frauenstreik, dann kam 2019 dann erst wieder der riesige Frauenstreik, das war ja dann kurz vor der Pandemie. Und da hieß das Motto Lohnstreik Respekt, also auch sehr allgemein. Und das war dann tatsächlich sowas wie ein politisch-kultureller Generalstreik, sowas. Also es waren unglaublich viele Menschen auf der Straße. Es wurde immer wieder in den Medien erwähnt, es ist die größte Manifestation, die das Land überhaupt je erlebt hat. Also ich war da selber auch auf der Straße, 91 auch schon und 2019 dann wieder. Und es war unglaublich. Also die Straßenbahnen in Zürich konnten nicht mehr fahren, weil es war einfach alles voll. Und jetzt 2023 wieder und jetzt hat die Namensänderung stattgefunden, aber nicht Richtung Care-Streik, sondern feministischer Streik heißt er jetzt. Also jetzt ist so eine Doppelung, die einen reden noch von Frauenstreik, die anderen schon von feministischem Streik. Und ich, um das jetzt gleich mal vorwegzunehmen, ich fände es sehr schön, wenn in Österreich ein Frauenstreik stattfindet, dann wäre ich froh, wenn er Care-Streik heißen würde, weil es war dann tatsächlich so, dass diese Care-Problematik, also das, was ich vorhin geschildert habe, so diese Einsicht in unser aller Abhängigkeit voneinander und von der Natur, dass das in den Mittelpunkt dieser Streikbewegung treten sollte, auch bei uns in der Schweiz. Es ist faktisch auch so, dass die Care-Thematik immer stärker geworden ist über die Jahre und dass es eben jetzt kein Zufall ist, dass es von außen als Care-Streik wahrgenommen wird. Jetzt würde ich gerne noch auf ein Problem zu sprechen kommen, das es von Anfang an gab, seit 1991, nämlich dass ein einzelner Streiktag zwar sehr viel bewirken kann, zum Beispiel 2019 hat sich danach bei den Nationalratswahlen der Frauenanteil erheblich erhöht, also wir haben an parlamentarischer Frauenmacht gewonnen, aber das Problem bei diesem eintägigen Streik, das ist, dass er so ähnlich wie der 8. März und der 1. Mai so ein bisschen als Event wahrgenommen wird, von den Medien vor allem. Also so eine Art, ha, die Frauen machen großes Volksfest auf der Straße, mitten im Juni, schönes Wetter, toll, macht uns Spaß. Am 14. Juni sind alle Medien voll mit Frauenthemen, Care-Thema, Gewalt, alles Mögliche. Und am 15. Juni ist wieder vorbei. Und das ist eine Gefahr und das solltet ihr nicht nachmachen. Also ich habe mir zum Beispiel überlegt, ob man sagen könnte, wir streiken das ganze Jahr, jeden Tag 10 Minuten. Und jede einzelne Care-Arbeiterin kann frei entscheiden, wann sie diese 10 Minuten in welchem Kontext nimmt. Im Privathaushalt oder in ihrer Erwerbsarbeitsstelle oder wo auch immer. Ist nur so eine Idee. Aber die Gefahr, dass ein eintägiger Streik zwar so ein bisschen schon Bewusstsein entwickelt, die Mobilisierung war schon ziemlich stark. Also man kann schon davon ausgehen, dass vor allem seit 2019 das Bewusstsein dieser Care-Problematik in der Schweiz erheblich angewachsen ist. Wir haben ja auch eine Volksinitiative des, Gesundheitspersonalverbands gewonnen, wo es darum geht, dass die Ausbildungsbedingungen, die Lohnbedingungen und die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals verbessert werden. Steht auch in dem Buch hier drin, das war ein großer Erfolg. Eine gewerkschaftliche Volksinitiative, die angenommen wird, ist sehr, sehr selten. Und das haben diese Pflegerinnen geschafft. In der Pandemie, nicht aus Zufall. Die haben sehr mobilisiert, aber die Pandemie hat es unterstützt, weil in der Pandemie, das mit dem Beifall und so, da war ja schon eine starke Bewusstseinsbildung Richtung Relevanz, Systemrelevanz der Care-Problematik. Das sind so meine Ideen. Ich finde es toll, dass ihr das auch machen wollt. Es ist ja, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, in Deutschland wäre es, glaube ich, wirklich juristisch auch schwierig, sowas als Streik zu bezeichnen, weil Streik hat eine bestimmte gewerkschaftliche Bedeutung. Und man kann nicht einfach sagen, ja, wir streiken für alles Mögliche, wir streiken für mehr Respekt oder so, sondern es geht da wirklich um Lohnforderungen, wie das in Frankreich ist, weiß ich nicht. In der Schweiz geht das. Also man kann sagen, wir streiken politisch, kulturell an einem Tag. Das geht. Aber das muss man abklären. Und dann ist eben die Frage, wollt ihr auch so ein großes Volksfest? Es macht extrem Spaß, das kann ich schon sagen. Und es ist ja, also wir hatten bis jetzt immer schönes Wetter, das ist wichtig. Kann aber auch mal verregnet sein, dann wäre es nicht so spaßhaft. Aber das wäre zu überlegen. Im Prinzip finden wir das toll, wenn ihr einen Care-Streik machen wollt, in diesem Sinne, dass es ein Dach ist. Also das ist auch noch wichtig, die Nancy Fraser hat ja den Allesfresser geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Und da sagt sie ja im Schlusskapitel, wir brauchen keine, wie nennt sie das, One-Issue-Social-Movements mehr. Also es geht heutzutage wirklich darum, diese Problematik des Allesfressers, also des Kapitalismus, dass der sich seine eigenen Grundlagen einverleibt, die Care-Arbeit, die Demokratie, die Commons, und dass die Natur, diese, also sich nicht mehr voneinander abzugrenzen, zu profilieren, sondern wirklich solche großen Bewegungen zu schaffen, wie jetzt zum Beispiel dieser Frauenstreik in der Schweiz. Das finde ich vorbildhaft und das müsste man in der Vorbereitungszeit wirklich systematisch machen, dass man diese Verknüpfungen schafft und zwar nicht nur organisatorisch, sondern auch theoretisch. Also Nancy Fraser lesen, Anna Sawert lesen, es gibt tolle Bücher jetzt gerade in den letzten 2 Jahren. Ich sage immer, die Linke muss sawistisch und fraseristisch werden. Lest diese Bücher, dann wisst ihr, wo ihr Verknüpfungen machen müsst und dann gibt es eine tolle große Bewegung und dafür wünsche ich euch viel Glück.
Ja, auch wenn die Diskussion gerade unglaublich spannend ist, hört ihr jetzt noch ein Lied von Zelda Weber, kurz zur Auflockerung zwischendurch und dann hört ihr noch 2 SprecherInnen vom Podium.
Praising your words, a laughter, a smile, I know what it means to you. Praising yourself, comparing your mind, I know that you need to. Showing your work with no single perk, that's what you like to do.
smart, accepting is hard. That's what I need to do. You don't know what it means to be next to you. On top of the cry, I know that you need to. They take a chance, you destroy with a glance. That's what you need to do. What they're going through, it happened to you. That's what you need to do.
Heraldo, wir bleiben gleich beim Thema Aktionsform und zwar wieder die Frage, ziviler Ungehorsam ist ja dein Forschungsschwerpunkt und die klar ist auch, die Krisen eskalieren immer weiter, das heißt auch soziale Bewegungen müssen zu radikaleren Vorgehensweisen greifen. Gibt es aus deiner Perspektive spezielle Taktiken des zivilen Ungehorsams, die wir aus der Vergangenheit mitnehmen können und auch für die Zukunft einsetzen? Und wie lässt sich auch das Verständnis zwischen Akteuren in einer Bewegung, die zivilen Ungehorsam ausüben und denen, die das nicht tun, besser stärken? Und dann noch zuletzt, hast du einen ganz speziellen Tipp, was zivilen Ungehorsam angeht für den Herbst?
Viele Bewegungen heute verwenden Jen Sharps Bücher bzw. Liste von 198 Methoden der gewaltlosen Aktion, um zu bewerten, welche Formen von Aktion ja, hilfreich bzw. erfolgreich sein kann. So, Sharp hat 3 Bücher über zivilen Gehorsam und Gewaltlosigkeit geschrieben. Er hat ganz einfach danach bemerkt, dass niemand diese Bücher gelesen hat. Und dann hat er diese Liste mit fast 200 Methoden geschrieben. Sie können diese Liste hier und da, hier in der Schule finden. Und es geht darum, zu zeigen für Leute wie uns, wie man solche Methoden verwenden kann. Und ich würde sagen, dass diese Liste eine gute Ausgangspunkt für uns sein kann. Natürlich geht es auch darum, dass viele Leute heute denken, dass zivil und Gehorsam nicht genug ist, weil unsere Ziele, ich weiß es nicht, zum Beispiel radikalere sind, aber ich würde sagen, auf jeden Fall, das ist immer wichtig, aber das ist auf jeden Fall auch ein Problem zu zeigen für Menschen, die nicht an sozialen Bewegungen teilnehmen, wer leidet. Wie gesagt, Forschung zeigt ganz klar, dass Menschen, wie Amerikaner sagt, care, wenn man ganz einfach zeigen kann, wer leidet. Rassismus, Tiere und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ganz schwierig für zu sagen, wer genau, das ist nicht unmöglich, aber das ist schwierig für manche Leute zu verstehen, warum die Klimakrise macht manche Menschen leiden. Und das ist ganz wichtig, würde ich sagen, für uns heute Methoden zu identifizieren und zu zeigen, dass es geht auch um eine Frage des Leidens hier. Ich würde auch sagen, dass Konfrontation ist immer sehr wichtig und zivilen Gehorsam ist immer eine Art der Konfrontation, der Auseinandersetzung. Aber es geht auch darum, oder das Problem besteht auch darin, dass Konfrontation nicht genug ist, wenn man danach, nach der Konfrontation zusammenleben möchte. Und darin würde ich sagen, besteht das Problem. So, in diesem Sinne müssen wir eine Art von Trade-off zwischen Konfrontation und Kommunikation, Kooperation, Vernetzung und so weiter zu finden. Das ist natürlich ganz schwierig, aber das ist fundamental, Methoden zu identifizieren, die dies ermöglichen. Und endlich würde ich sagen, ich möchte nicht hier sagen, dass man nach natürlich eine gewaltsame Revolution bzw. Rebellion braucht, dass man alles kaputt machen sollte, aber ich kann natürlich verstehen, dass manche Aktivisten vielleicht hier, manche politische Akteure denken, dass wir etwas Radikaleres brauchen. Ich studiere die Philosophie und ich kann sagen, dass vielleicht drei Kriterien, die sehr wichtig für Philosophen sind, um zu bewerten, wann radikale Aktion rechtfertigt werden kann, kann hilfreich auch für uns sein. Und zwar, zuallererst muss man fragen, ist das notwendig? Wenn es nicht der Fall ist, dann müssen wir das nicht machen. Aber wenn es natürlich notwendig ist, muss man fragen, kann meine Aktionen erfolgreich sein oder nicht, um meine Ziele zu erreichen? Wenn es nicht der Fall ist, sollten wir andere Methoden finden. Und endlich, und das ist sehr wichtig für diejenigen, die auf Gewalt zurückgreifen möchten, wir müssen immer die Proportionalität zwischen Methoden und Zielen bewerten. Man braucht manchmal Feuer, aber die Frage ist, wann man Feuer braucht. So drei Kriterien: Ist das notwendig? Kann das erfolgreich sein? Und man muss diese Verhältnis zwischen Methoden und Zielen bewerten. Ich weiß, dass es nicht ganz konkret ist, aber ich möchte damit nur sagen, dass oder würde ich vorschlagen, dass solche Kriterien uns helfen kann, um bestimmte Formen von Aktionen, legale Aktionen, illegale Aktionen, wie Zivil und Gehorsam, ich weiß nicht, gewaltsame Bewegungen zu bewerten. Ja, ich werde hier stoppen.
Danke. Hanna, Eraldo hat gerade gesagt, Konfrontation ist gut, danach möchte man mit denen vielleicht noch zusammenarbeiten. Die Frage an dich lautet, im nächsten Jahr oder vielleicht schon früher ist Österreich damit konfrontiert, dass wir Neuwahlen haben werden. Und aktuell führt die FPÖ mit fast 30% die Wahlumfragen an. Es tut sich gleichzeitig im progressiven Lager einiges und der Protest ist vielseitig und Bewegungen werden gestärkt. Was ist da jetzt die Attac-Perspektive da drauf? Wie reagiert oder wie geht Attac damit um? Mit welchen Akteurinnen muss für eine Kampagne im Herbst zusammengearbeitet werden, um rechte Mehrheiten zu verhindern und für echten Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zu kämpfen? Muss man sich dafür nun breiter aufstellen und neue Kooperationspartnerinnen wählen?
Ja, ich würde sagen, auch das eine schwierige Frage. Ich glaube, zentral ist, dass wir den rechten Narrativen etwas gegenübersetzen. Ich sage bewusst gegenüber und nicht dagegen, weil es darum geht, nicht reaktiv zu sein, sondern aktiv gestaltend. Also es geht darum, andere Themen zu setzen und den Diskurs tatsächlich zu verändern. Weg von Versprechen.